bis 4. Wir lesen jetzt ab Vers 1. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler und in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. So eine wichtige und schöne Stelle wir hier haben. Wir hören vom Herrn direkt, dass wir das Vorrecht haben, andere Menschen zu unterstützen, andere Menschen zu helfen. Ich habe in meiner Kindheit eine Erfahrung gemacht, die mir besonders geprägt hat. Also ich habe es bis heute nicht vergessen. Ich war in dieser Zeit so 9 oder 10 Jahre alt. Meine Eltern waren schon zurück in den Vereinigten Staaten und wir gingen als Familie durch eine schwere Zeit. Wir hatten nicht besonders viel Geld und es war echt, echt eng. Und dann an einem Abend klingelte es an unsere Wohnungstür und auf einmal von unserer Gemeinde standen vor der Tür jede Menge Geschwister. Alle hatten, ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht von den Serien mal gesehen habt, diese Papier-Einkaufstüten. Also das ist kein Handgriff drauf, einfach so eine Einkaufstüte aus Papier, dickes Papier. Und eins nach dem anderen kam rein mit Einkaufssackerl, würde man sagen, Einkaufssack nach dem anderen voll Lebensmitteln. Ich war 9 oder 10 Jahre alt und ich habe gedacht, was ist da los? Und die haben einfach uns als Familie unterstützen und ein Segen sein wollen. Und es war wirklich, wirklich schön. Wir erleben das immer wieder, wo Geschwister sagen, okay, kann ich da irgendwie unterstützen? Kann ich da was tun? Kann ich da was machen? Heute erleben wir das auch durch Menschen, die Essen bringen. Oder ihr erlebt das, wo Leute sagen, du, ich helfe dir, irgendwas zu transportieren. Oder ich helfe dir in irgendeinem Bereich. Du siehst, da ist eine Not und ich sage, ich springe ein, ich helfe dir. Das ist ein wunderbares Vorrecht. Das ist etwas Schönes. Das ist etwas wirklich Gutes. Wir sollten das tun. Das sollten Christen tun. Das beste Beispiel dafür ist Jesus selbst. Was war unsere Not und was hat er getan? In unsere Sünden verloren, ohne Hoffnung, ohne irgendeinen Ausweg. Und was tut der Herr Jesus? Der Vater sagt, jetzt geht hin und helft diese Leute, hilft sie. Und Jesus sagt, ja, ich bin bereit, ich gehe hin. Und er geht hin und er kommt zu uns. Er stirbt an unserer Stelle am Kreuz. Er erledigt unser größtes Problem, unsere Sünde. Wir wollen heute diese Stelle anschauen und Jesus ist immer unser Fundament und der Grund, warum wir tun, was wir tun. Aber was du hier in dieser Stelle wieder findest, ist, was wir letzte Woche betrachtet haben. Wir dürfen nicht nur hören, wir dürfen nicht nur glauben, wir dürfen alle diese Dinge tun, aber Gott möchte, der Herr Jesus will, dass wir das dann mit unserem Leben dann ausleben. Dass es unser Leben verändert. Dass es nicht bloß Theorie bleibt in unserem Herzen. Theorie ist gut, viel Wissen ist nicht schlecht, aber Paulus warnt uns davor, eben Erkenntnis bläht auf. Man kann extrem viel im Kopf haben, aber hier ist die Frage, was du in deinem Kopf hast, was ich in meinem Kopf habe, wie wirkt sich das in meinem täglichen Leben aus? Das ist, wo die Kraft ist. Das ist, wie wir wissen, ob unser Erkenntnis, ob unser Verstand, ob das, was wir gelernt haben, tatsächlich Veränderung hervorgerufen hat, so wie der Herr das möchte. Jesus sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber nicht, indem du passiv bleibst, und sagst, okay, Herr, ich warte, mach mich frei. Nein, indem du glaubst und danach handelst, was er dir gezeigt hat durch die Wahrheit, den Willen einsetzt. Wir merken aus dieser Stelle eine Realität, die uns ja nicht gefällt. Das ist immer der Fall, oder? Wenn wir in unserem Herzen hineinschauen, dann sagen wir, das mag ich nicht sehen, das will ich nicht dort sehen. Aber wir können ruhig zugeben, es ist einfach da. Das ist unser Problem. Es ist möglich, Gutes zu tun, aber aus dem falschen Beweggrund. Das ist möglich. Unsere Motivation, unser Beweggrund, warum tue ich, was ich tue? In dieser Stelle, Jesus hat das mit den anderen Dienern, so Almosen geben, gesagt, manche tun das, um gesehen zu werden. Wow, das ist falscher Beweggrund. Wenn wir das aus dem falschen Beweggrund tun, bringt das tatsächlich vor Gott absolut nichts. Da müssen wir echt unser Herz, und da siehst du wieder, dass der Herr Jesus in seiner Predigt das noch intensiver macht. Es dreht sich nicht darum, einfach was du tust. Man könnte sagen, ich habe so viel gespendet, ich habe so viel Gutes getan, ich bin so toll. Und Jesus sagt, warte mal, wieso ist das so toll, wenn du es nur tust, damit du gut ausschaust? Das ist nicht toll, das ist Arroganz. Und das ist wieder das größte Problem, das wir haben, oder? Ich bin so groß, ich bin ein Egoist. Und manche würden in dieser Welt sagen, ja, ich bin ein Egoist und ich werde feiern, dass ich ein Egoist bin. Und Gott sagt, ein Egoist, das ist Satan ähnlich. Das ist nichts zum Feiern, nichts Lobenswertes. Wir sehen interessanterweise aus dieser Realität eine Wahrheit. Warum ist es, dass Menschen eben diese Anerkennung suchen? Es gibt doch in uns etwas, das Anerkennung will. Es gibt in uns, in unserem tiefsten Herzen, etwas, das sagt, ich möchte von anderen wirklich eine Wertschätzung erleben, oder? Also wer hier sagt, ja, ich finde es besonders toll, wenn Leute mich verachten, wenn Leute mich als dumm und idiotisch und absolut unbrauchbar betrachten, das ist meine Lieblingssituation. Also da ist niemand, der so ist. In uns gibt es diesen Wunsch danach, von anderen eine Wertschätzung zu erleben. Sehr deutlich hier in dieser Stelle, dass der Vater sucht nicht von uns einfach fromme, religiöse Tätigkeiten, die wir tun vor anderen Menschen. Der Vater sucht uns unsere Herzen. Er will, dass er selbst im Mittelpunkt unseres Handelns und Denkens steht. Das soll uns nicht überraschen, wenn wir zugehört haben, aufgepasst haben in Kapitel 5, oder? Kapitel 5 macht das auch sehr deutlich. Und jetzt kommen wir zu einem neuen Teil in der Predigt von unserem Herrn. Wir könnten sagen, dass in diesem Kapitel 6 wir die Verse 1, also 2 bis 18, drei Bereiche betrachten von unserer Beziehung zu unserem Vater, zum Schöpfer. Wir sehen als erstes hier, dass der Herr Jesus sagt uns, wir sollen gute Werke tun, Almosen tun, zur Ehre des Vaters und nicht für den Menschen. Man könnte sagen, anderen Gutes tun oder Almosen oder unser geistliches Leben nach außen gegenüber anderen Menschen. So soll das ausschauen. Zur Ehre des Herrn sollen wir das tun. Und dann der nächste Abschnitt bis Vers 18 ist natürlich Gebet. Und da spricht der Herr Jesus, wenn ihr betet, tu das so und so. Und das ist tatsächlich Gemeinschaft, Anbetung in unsere Gespräche, in unserer Beziehung zum Herrn, Zeit mit Gott oder nicht nach außen, sondern nach oben. Ja, unsere Beziehung zwischen uns und Gott, das durch Gebet gezeigt wird. Und dann, spannenderweise, redet er von Fasten. Du sagst, was ist dann Fasten? Es dreht sich hier bloß um einen Tag nichts essen. Und du merkst, dass aus der Schrift heraus, es dreht sich um viel mehr als bloß diese eine Möglichkeit von Selbstverleugnung, um ein geistliches Ziel zu erreichen. Du hast hier tatsächlich eine Selbstverleugnung, um Gott zu dienen, das verschiedene Arten hat. Das ist sozusagen ein Teil der Heiligung. Selbstverleugnung nach innen. Dass ich bereit bin, wirklich mich selbst auf zurückzustellen. Dinge, die ich vielleicht sogar begehre, die nicht sündig sind. Essen ist nicht sündig. Keine Frage. Stell dir vor, es wäre Sünde zu essen. Da hätten wir alle ein Problem. Also wir würden nicht besonders lang leben. Es ist keine Sünde zu essen, aber man ist bereit, gewisse Dinge, die sogar vor Gott berechtigt sind, nicht zu tun, um den Herrn zu dienen. Da siehst du eben unser Leben, unser geistliches Leben nach außen, nach oben und dann nach innen. Und hier, einer hat es gesagt und geschrieben, ich habe es gelesen letzte Woche, ich hatte gesagt, eigentlich ist das eine Art Zusammenfassung des christlichen Lebens an sich. Wie gehe ich mit Menschen um, wie gehe ich mit Gott um, wie gehe ich mit meinem eigenen Herzen um? Wie verleugne ich mich selbst? Wir sehen in unser erster Punkt hier, in dieser Stelle, eben die Verse 1 bis 4, wie gehen wir mit anderen Menschen um? Und die geistliche Übung, die der Herr von uns möchte, ist nicht eine, die von anderen Menschen Anerkennung sucht, sondern von Gott. Wir sehen leider in unserer Welt immer wieder das Problem, dass Menschen voneinander Anerkennung suchen. Sie wollen Titel haben. Und wenn sie einen Titel haben, dann wehe, du verwendest diesen Titel nicht. Kennst du vielleicht solche Leute? Ich habe so einen Mensch im Elternverein kennengelernt. Also wir waren in der Volksschule, wo ich Elternvereinsobmann war, eine Zeit lang, waren wir eigentlich alle per Du. Und dann kam mein Vater und wurde dann zum Vertreter gewählt. Und ich bin dann zu ihm hingegangen. Und der war Unternehmer. Und er sagt, eigentlich sind wir alle per Du. Ist das in Ordnung, wenn wir einfach per Du sind? Vielleicht kennt ihr die Geschichte, oder? Wie er mich angeschaut hat, der hat nicht geantwortet. Der hat kein Wort gesagt. Der hat mich so... Tatsächlich, kein Wort gesagt. Einfach, boah, was denkst du dir, dass du mit mir, also mit mir per Du sein kannst? Siehst du das? Weißt du, ich bin, wer ich bin. Und wir bleiben bei per Sie. Weißt du, dieses Denken ist genau das Gegenteil von dem, was hier ist. Das haben wir auch in den vergangenen Wochen gesehen. Es gibt keinen Unterschied zwischen irgendwelche Rasse oder Mann und Frau. Wir sind alle vor dem Herrn gleichwertig. Wir sind alle vor dem Herrn geliebt. Wir sind alle Sünder, die errettet sind. Und wir schauen nicht auf das Äußere. Wir schauen auf den Herrn Jesus gemeinsam. Und die Realität ist, wir alle sitzen im gleichen Boot. Wir sind alle Sünder, die durch Gnade errettet wurden. Und daher tun wir das nicht. Und Jesus sagt hier auch, tu das nicht. Schau nicht auf, was Menschen sagen und was sie wollen. Titeln, Anerkennung suchen, Anerkennung von dieser Welt suchen. Das ist etwas, das gefährlich ist. Wenn man predigt, predigt man nicht, um Lob zu bekommen. Wenn man dient, dient man nicht, um Lob zu bekommen. Wenn man gibt, gibt man nicht, um Lob zu bekommen. Warum tut man das? Na, das ist der Punkt. Das ist, was wir heute betrachten wollen. Was möchte der Herr? Unsere einzige Motivation für den Dienst soll die Liebe zu Gott sein. Mehr nicht. Nicht, weil wir was dann zurückbekommen. Obwohl natürlich, Gott gibt seinen Lohn. Aber wie und wann und was, das ist seine Sache. Und unsere Motivation ist nicht, ich tue etwas, um von anderen gesehen zu werden, sondern ich tue etwas, weil Jesus für mich so viel schon getan hat. Wie kann ich einfach zuschauen und nichts tun? Ich kann nicht untätig bleiben. Der Herr Jesus ist zu viel wert. Ich möchte ihn dienen. Ich möchte ihn folgen. Ich möchte ihn mit meinem ganzen Leben dienen. Unsere einzige Motivation für den Dienst sollte tatsächlich die Liebe zu Gott sein. Heute, wie ihr vielleicht gewohnt seid, drei Fragen wollen wir betrachten. Erstens, was sind überhaupt Almosen? Wenn wir das betrachten aus der Stelle und aus dem Wort. Zweitens, wie gibt man in einer gottgefälligen Art und Weise Almosen? Jesus erwartet, dass wir das tun. Aber wie sollen wir das tun? Und drittens, wie reagiert der Vater auf diskrete Almosen? Was sagt der Herr Jesus hier? Wie sieht der Vater das? Und das ist eigentlich absolut genial. Es ist, wenn wir das betrachten und sagen, echt? Das tut der Vater? Wir haben das nicht verdient. Schauen wir das weiter an. Was sind eigentlich Almosen an sich? Oft denken wir an Geld. Und natürlich, Geld ist ein Teil davon. Es ist Spenden, keine Frage. Aber wenn wir nur denken, dass Almosen ist nur Geld spenden, um andere zu helfen, dann haben wir es falsch verstanden. Es ist viel mehr als das. Einer hat es so definiert, Almosen waren Gaben der Barmherzigkeit. Vielleicht hast du sogar in deinen Fußnotizen, in deiner Schlachterübersetzung, das habe ich von meinem bekommen, diese kurze Definition. Almosen waren Gaben der Barmherzigkeit, wie sie das mosäische Gesetz gebot. Die Wohlhabenden sollten die Armen und Bedürftigen unterstützen. Du findest in 5. Mose 17 und die Verse 7 bis 11 folgende Gebote im Gesetz Mose. Vers 7, das ist 5. Mose 15 und Vers 7. Wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder in einem deiner Tore in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit auftun und ihm reichlich leihen, so viel er nötig hat. Hüte dich, dass kein, und hier ist ein spannendes Wort, Belialsrat, also teuflischer Rat, teuflischer Gedanke, hüte dich, dass kein Belialsrat in deinem Herzen ist und du nicht denkst, das siebte Jahr, das Erlassjahr naht und du deinen armen Bruder missgünstig ansiehst und ihm nichts gibst, sonst würde er deinetwegen zum Herrn schreien und es wäre eine Sünde für dich, sondern du sollst ihm willig geben und dein Herz soll nicht verdrießlich sein, wenn du ihm gibst. Denn dafür wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem, was du unternimmst. Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Das ist eine interessante Aussage. Vor allem, wenn man das vergleicht mit dem heutigen Wohlstandsevangelium, die manche Leute irrtümlicherweise verkündigen. Da steht im Alten Testament, der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Das gehört zu unserer gefallenen Welt. Das ist etwas, wo wir dann aktiv sein dürfen. Darum gebiete ich dir, tue deine Hand weit auf für deinen Bruder, für den Elenden und den Armen bei dir in deinem Land. Das ist das alttestamentliche Aussage des Herrn, was der Herr möchte. Das griechische Wort, das wir hier verwenden für Almosen, bezieht sich wortwörtlich auf jeden Akt der Barmherzigkeit oder des Mitleids. Es wird in erster Linie für das Spenden von Geld, Essen oder Kleidung an die Armen verwendet. Okay, so das ist oft, wie es eben ausgeübt wird, Spenden von Geld, Essen oder Kleidung. Aber nicht nur, es ist jeder Akt der Barmherzigkeit oder des Mitleids. Du sagst, ja, ich brauche kein Mitleid. Ich brauche keine Barmherzigkeit. Ich bin stark genug. Okay, na dann preis dem Herrn. Aber was, wenn die Zeit kommt oder eine Situation entsteht, wo du wirklich Hilfe brauchst? Sind wir zu stolz, um das anzunehmen? Oder sind wir zu stolz, um das zu geben? Ich helfe nur mich selbst. Oder mir selbst. Ich bin nur bereit, für mich was zu tun. Nein, der Herr Jesus erwartet von uns hier. Er sagt nicht, solltet ihr Almosen geben. Er sagt, wenn, also in der Situation, wo das notwendig ist, in diesem Moment, wenn ihr das tut, so sollt ihr das machen. Wir haben im Neuen Testament eine ähnliche Aussage in Jakobusbrief. Jakobus 2, 15 bis 16, da steht, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt. Und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Das klingt sehr fromm, oder? Ich segne dich. Geht hin, möge der Herr dir Frieden schenken. Möge der Herr dir einen Bauch füllen. Ich sage, oh, das klingt wirklich fromm und gut. Und dann schreibt der Jakobus weiter, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Was bringt das? Das ist wieder dieses Äußerliche, ich rede groß, aber ich tue nichts. Vers 17, so ist es auch mit dem Glauben. Das ist spannend, oder? Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Barmherzigkeit ohne wirklich Hilfeleistungen ist wertlos. Großreden, nichts tun, bringt gar nichts. Viel über Gott wissen, viel zu behaupten, dass ich glaube, aber das im Leben nicht anwenden, stellt auch mein Glaube in Frage. Was glaube ich wirklich? Wahrer Glaube führt immer zur Tätigkeit. Überzeugung führt zu Taten. So, der Herr Jesus sagt uns hier, das sollte für uns alle eine ganz normale Sache sein. Wenn wir merken, da ist jemand, der Not hat, der ein Bedürfnis hat, dass aus meinem Herzen heraus sofort dieser Wunsch entsteht, da möchte ich helfen. Das habe ich auch in dieser Gemeinde auch immer wieder gesehen, wie ihr miteinander umgeht. Und das ist, was der Herr möchte, dass wir so großzügig sind und bereit sind, wirklich Akte der Barmherzigkeit und Mitleids in den Herausforderungen von anderen im Gebet und in tatkräftiger Unterstützung einzutreten und diesen Menschen zu helfen. So, glaube ich, das ist nicht so schwierig zu verstehen, oder? Gehen wir jetzt weiter und stellen wir uns die Frage, okay, wie genau sollten wir das tun? Wie gibt man in einer gottgefälligen Art und Weise Almosen? Wie tut man diese gute Werke? Epheserbrief sagt, dass der Herr uns errettet hat, um gute Werke zu tun, die er vorher bereitet hat. Wie tun wir diese gute Werke? Wie tun wir diese Almosen? Wie helfen wir unseren Mitmenschen? Der Herr Jesus gibt uns in dieser Stelle, ich finde das sehr hilfreich, er sagt uns erstens, wie man es nicht tun soll, vermeide das, und dann sagt er, und so macht man es richtig. Und das ist sehr hilfreich, oder? Wenn jemand sagt, nicht nur, okay, mach das so, sondern schau, das ist, was du vermeiden musst und hier ist der Grund, warum. Und dann verstehst du auch den gesamten Bild viel besser. Und genau das ist, was unser Herr Jesus für uns tut. Erstens, was man nicht tun soll. Vers 2. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler in der Synagoge und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. So, das ist, was wir nicht tun sollen. Almosen geben, um Menschen zu beeindrucken. Es ist spannend, wenn man hier hineinschaut. Vers 2 ist eigentlich, wo diese Formulierung anfängt. Wenn du nun, und dann siehst du in Vers 5, wenn es um Gebet geht, und wenn du betest, und Vers 7, wenn ihr betet, Vers 16, wenn ihr fastet. Okay, alle diese Dinge sind Tätigkeiten eines Nachfolger Jesu, Dinge, die der Herr Jesus als gegeben betrachtet, als etwas, das Teil des Lebens ist. Er sagt nicht, jetzt mach das, als ein Gebot, sondern er beschreibt das, wenn das passiert, wenn das vorkommt, wie es normal ist, dass es vorkommt. Vielleicht habt ihr auch die Frage gestellt, in Vers 1, habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gibt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Vielleicht habt ihr die Frage gestellt, warum wiederholt er das eigentlich, Vers 1 und Vers 2. Und das Spannende ist, in Vers 1 haben wir eine Variation in den Ursprachen. Vielleicht hat jemand hier eine Elberfelder-Übersetzung. Und du merkst, dass in Vers 1 da steht, habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten tut. Das ist interessant. Du sagst, okay, welche ist jetzt richtig? Und manche würden sagen, oh, siehst du, kannst das Wort Gottes nicht vertrauen, da sind Unterschiede zwischen den Manuskripten und so weiter und dann schmeißen sie alles weg. Aber überlegst dir, ob es jetzt Gerechtigkeiten ist oder Almosen, was von der Aussage des Herrn verstehen wir hier nicht. Wollen wir jetzt meinen, okay, das soll tatsächlich Almosen sein und da es irgendwelche ganz alte Manuskripten gibt, wo es Gerechtigkeit ist, schmeißen wir die ganze Bibel über Bord, wo eigentlich der Herr seine Botschaft deutlich bewahrt hat. Was ist das Richtige? Ich weiß es nicht, aber ich finde es auch nicht wichtig. Die Realität ist, Gerechtigkeit ausüben, Almosen tun, ist ein Teil von Gerechtigkeit ausüben. Es macht Sinn, dass Vers 1 ist eine Art Einführung, weil alles andere ist dann wenn du und wenn du und wenn du. Und dass Jesus allgemein sagt, weil dieses Thema kommt auch immer wieder vor, wenn du es für Menschen oder vor Menschen tust, hast du keinen Lohn. Ob es jetzt Almosen ist, ob es jetzt Gebet ist, ob es jetzt Fasten ist, das bringt gar nichts, wenn du es vor und für Menschen tust, um gesehen zu werden. So, die Wiederholung da ist eine Art Einführung. Tu das nicht, um Menschen zu tun. Das erste Thema ist dann eben Almosen. Was du nicht tust, ist vor Menschen. Er sagt, wenn du das tust, dann bist du ein Heuchler. Wenn du es tust, um Menschen zu gefallen. Was ist ein Heuchler? Das Wort hat mit Schauspieler zu tun. Ich bin kein Schauspieler. Also ich bin es wirklich schlecht. Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie auf einer Bühne zu stehen und irgendein Vorspieler, irgendwas, keine Ahnung, irgendein Theaterstück vorführen zu müssen. Das wäre für mich der absolute Horror. Also keine Ahnung. Aber stell dir vor, was tut eigentlich ein Schauspieler? Er muss irgendeinen anderen Charakter, irgendeine andere Persönlichkeit, er muss diese übernehmen. Er muss auftreten, als ob er diese Person wäre. Er muss sich da in diese Rolle hineindenken und hineinversetzen und so tun, als ob er diese Person bist oder ist. Und dann spielt er diese Person vor. Aber jetzt ist die Frage, ist er diese Person? Nein. Es gibt viele Filme, es gibt viele Verfilmungen von biblischen Ereignissen. Vielleicht kennt ihr dieses Film aus den 50er Jahren oder 60er Jahren, die 10 Gebote, wo der Charlton Heston heißt der Schauspieler, der tritt auf als Mose. Aber ist er Mose? Hätten wir da ein Problem, wenn Charlton Heston die Rolle wirklich für sich in Anspruch nimmt? Also jetzt bin ich Mose. Und dann den Rest seines Lebens dann sich so sein Leben so führt, als ob er Mose wäre, da würden wir sagen, oh, das ist nicht gut. Das ist er nicht. Ein Heuchler ist jemand, der was vorspielt, aber es entspricht nicht sein Herz. Jesus verwendet dieses Wort hier. Okay, wenn wir das hören, wer hier in diesem Raum, bitte kein Handzeichen geben, aber wer in diesem Raum kann sagen, das trifft mich nicht. Alles, was ich immer tue, kommt 100% einfach aus meinem tiefsten Herzensüberzeugung. Und nie nur, weil ich weiß, das sollte ich machen und anderen sehen das. Also jeder von uns wird da erwischt. Und wir sehen, wie der Herr Jesus sagt, okay, pass auf hier. Wenn du so handelst, wenn du so bleibst und nicht erkennst, wie wertlos das ist und nicht dagegen handelst, dann hast du nichts. Wie haben sie es damals gemacht? Ja, Herr, ich verwende diese Idee von vor dir her posaunen lassen. Stell dir vor, wir haben jede Woche unsere Geldspende, unsere Opfergabe. Wir machen kein großes Ding daraus. Es wird nicht geschaut, wer gibt was. Es ist eine Möglichkeit einfach. Aber stell dir vor, dieser rote Beutelchen geht durch die Reihen durch und auf einmal steht einer auf, holt aus seiner Tasche raus ein Hunderter und sagt, und ich gebe 100 Euro heute, mitten im Lied, ja? Und dann mit große, und jetzt stecke ich das da rein. Ich glaube, wir alle würden sagen, boah, der ist ja nicht ganz normal heute. Was ist da los? Aber das war tatsächlich, wie die damaligen Pharisäer waren. Sie wollten das alle sehen, was sie tun. Und lies mal Matthäus 23, später spricht der Herr Jesus direkt die Pharisäer an. Und du siehst da, boah, die Worte, die er wählt und die er trifft, sind echt harte Worte. Er verurteilt diese religiöse Heuchler von Anfang bis zum Ende und sagt, was ihr tut, ist schlecht. Liebe Geschwister, das heißt, wir schauen in unserem Herzen hinein und sagen, okay, Herr, ich merke, in meinem Herz steckt das. Vergib mir, ich will das nicht tun. Ich will nicht von Leuten gepriesen werden. Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist tatsächlich, für dich das zu tun. Jesus schließt dann eben ab in Vers 2, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Jetzt zurück zu dem Beispiel, der Mann oder Person aufsteht und sagt, ich spende jetzt 100 Euro. Alle haben es gesehen, er hat das Geld gegeben. Das war's. Vom Herrn wertlos. Gott braucht unser Geld in dieser Art und Weise nicht. Es gibt keine Belohnung vom Vater. Wer für Menschen dient, kriegt nur von den Menschen Lohn dafür. Solche gute Werke haben tatsächlich als Ziel, von Menschen gesehen zu werden. Und das ist nicht, was der Herr möchte. Vielleicht stellst du dir die Frage, was und wie passt das dann mit Matthäus 5, 16 zusammen? Das, was wir gerade gesehen haben schon. Da steht deutlich, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten. Ich spende 100 Euro. Mein Licht leuchtet. Jeder soll es sehen. Nein, das ist nicht was, das passt so nicht zusammen. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, 16 spricht nicht, jetzt tust du Dinge, um gesehen zu werden. Sondern es passt perfekt da mit diesen Almosen-Aussage überein. Und zwar, wenn du heimlich und versteckt Dinge tust, natürlich wird's gemerkt, aber wer wird dann gepriesen? Du oder der Herr? Wow, schau, der sucht überhaupt keine Anerkennung. Der will überhaupt nicht gesehen werden. Warum ist das so? Warum sucht er von Menschen gar nichts? Wieso ist er vielleicht sogar bereit, Nachteil auf sich aufzuladen, also einen Nachteil zu erleben, um den Herrn zu dienen. Woher kommt das? Woher? Aus dem Herzen. Aus ein verändertes Herz, zur Ehre des Vaters. Es dreht sich nicht um mich. Es dreht sich um den Herrn. Oh, und da sehen wir, das ist was Tolles. Es ist nicht, dass wir verstecken oder jetzt nichts tun dürfen, das andere Menschen sehen. Ich meine, wenn das der Fall wäre, da hätte ich ein Problem. Wie soll ich mal predigen, ohne dass ihr es merkt? Oder? Also wie soll das funktionieren? Wie soll ich euch dienen durch eine Predigt und ihr merkt es gar nicht? Also, ich höre eine Stimme, aber ich weiß nicht, wo die herkommt. Was ist das? Was verstecken hinter dem Rednerpult? Also, das wird nicht funktionieren. Das Problem ist nicht, dass Menschen uns sehen. Wie sollen unsere Musiker dienen, ohne dass wir sie sehen? Die Frage ist nicht, dass wir niemals, jemals gesehen werden dürfen. Die Frage ist, wenn ich das tue, aus welchem Grund tue ich das? Was ist mein Beweggrund? Was ist in meinem Herzen drin? Ja, Jesus selbst sagte etwas, das uns alle auch ermutigen darf. Er sagte in Markus 10, Vers 31, aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Vielleicht bist du da und du sitzt da und du sagst, wer bin ich? Niemand sieht, was ich tue. Niemand weiß, wie ich den Herrn diene. Was bringt das Ganze? Versteh etwas, wenn dein Herz für Jesus brennt und du tust eins zu eins, was der Herr von dir will, der Herr sieht das. Bob Jones, der am Mittwoch da sein wird, ist 84 Jahre alt. Der war Präsident der Uni, wo wir studiert haben, damals in den 90er Jahren. ein paar Jahre her. Er hat ein Beispiel immer wieder verwendet, um uns als Studenten eben zu ermahnen. Und dieses Beispiel, ich habe Grace gefragt, kannst du dich an dieses Beispiel erinnern? Sagt, ja, ja, kann ich mich erinnern. Und er sprach von Licht. Wir haben gesehen, wir sollen leuchten wie Licht. Welche Art Leuchter sollen wir sein? Und er hat erzählt, weißt du, manche Leute glauben, so ein Kronleuchter sollen wir sein. Groß und imposant und beeindruckend. Und da geht man in diesen Raum hinein, so, wow, schau diesen Kronleuchter an, jeder kann das sehen. Und er hat dann gesagt, weißt du, ich glaube nicht, dass die wichtigsten Leuchter sind im Reich Gottes. Die verwendet man für gewisse Anlässe und sind natürlich wichtig, aber er sagte, weißt du, ich glaube, die Lichter, die Leuchten, die wichtiger sind, sind die kleinen Glühbirnen, die irgendwo an einem Gang oder irgendwo an einem finsteren Ort beim Weg leuchten Tag für Tag, Nacht für Nacht, schauen dafür, sorgen dafür, dass niemand dort stolpert, dass niemand dort... Ja, Notausgang, dass jeder einfach weiß, hier bin ich sicher und kann sicher gehen. Und das stimmt, oder? Denn diese Art Lichter sind die wir jeden Tag brauchen. So ein Kronleuchter braucht man eigentlich so gut wie fast gar nicht. Sind wir bereit, auch so zu sein? Einfach unsere Aufgabe, treu für den Herrn zu tun und sagen, Herr, das mache ich gerne. Nicht, ich muss nicht gesehen werden. Ganz im Gegenteil, was man doch tun soll, Almosen geben, nur um Gott zu dienen. Das ist mein Ziel. Er sagt hier sogar, vielleicht hast du das gelesen und sagst, wie soll das jetzt funktionieren? Weil Jesus sagt im Vers 3, wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was dein rechter tut. So, wie funktioniert das genau? Linke Hand und rechte Hand, okay. Ich meine, sind nicht beide von meinem Kopf gesteuert? Wie soll der eine nicht wissen, was der andere tut? Und natürlich, was wir hier haben, ist eine Ermahnung, dass genau wie du das nicht tust, damit die Menschen dich sehen und sagen, okay, jetzt tue ich und posaune das vor allen anderen Menschen, seht ihr, was ich tue? Dass du in deinem eigenen Herzen dich selbst nicht so, sehe ich, was ich tue? Bin ich nicht toll? Und in deinem eigenen Gedanken, deine linke Hand und rechte Hand, die sagt, oh, der rechte Hand sagt, oh, bist du ganz brav, oh, super machst du das. Nein, nein, weißt du, das ist nichts anderes, oder? Nicht vor Menschen, aber vor deinem eigenen Herzen. Das kann auch vorkommen. Niemand sieht mich, aber ich sehe mich. Boah, bin ich gut. Wenn die anderen nur so gut wären wie ich. Versteht ihr, was ich meine? Das ist die Herzenshaltung, die der Herr Jesus hier anspricht. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht Demut. Das ist eine Art privater Egoismus und Heuchelei. Der Herr Jesus sagt, tu das nicht. Sollte sogar sein, als ob dein Linker nicht weiß, was dein Rechter tut. Für dich, du willst nur, dass der Herr weiß, was du tust. Es soll ihm gefallen. Ja, man denkt nicht, ich bin so großartig, sondern ich bin so dankbar, dass ich dem Herrn dienen darf. Jesus hat es wunderbar in Lukas 17, Vers 7 bis 10 auch beschrieben. Da hat er gesagt, wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt. Das ist harte Arbeit, oder? Pflügen. Und die Tiere eben pflegen. Wer wird von seinem Knecht, wenn er vom Feld heimkommt, nicht sogleich sagen, komm her und setz dich zu Tisch? Wer wird das sagen? Okay, du hast halt Arbeit, jetzt komm her, lass es dir gut gehen. Ein Knecht wird so nicht behandelt. Vers 8 in Lukas 17. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ah, das ist Kernaussage, oder? Erwarten wir tatsächlich vom Herrn irgendein Dank, weil wir einfach aus Liebe zurückgeben? Er hat uns alles schon gegeben. Erwarten wir das? Ich meine nicht, sagt Jesus. Vers 10. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen. Okay? Dieses Sprechen, diese Gedanken kommen aus unserem Herzen. Wir waren jetzt gehorsam, haben uns selbst verleugnet. Jetzt, wie denken wir darüber? Schau mich an, ich bin so cool, ich bin so gut, ich bin so viel besser als die anderen. Nein, wir sind unnütze Knechte. Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Jedes Mal, dass jemand predigt, lehrt, singt, putzt, kocht, Kinderstunde macht, die Gedanke dahinter ist nicht, oh, schau mich an, habe ich nicht viel besser diese gute Werke, diese Almose gemacht als anderen? Nein, sondern ich habe mein Bestes gegeben. Und mein Bestes ist nicht mal annähernd so gut wie mein Herr. Ihm soll die Ehre sein. Alles ihm zur Ehre. Er ist im Mittelpunkt, nicht ich. Und meine Leistung ist im Vergleich zu ihm nichts. Er wird geehrt. Und das Spannende ist, das ist, wie wir auch Demut in unserem Herzen erkennen können. Will ich Anerkennung von anderen Menschen? Glaube ich, besser zu sein als andere? Es ist eine Gefahr in diesem Bereich, weil manchmal merkt man das gar nicht im eigenen Herzen. Es gibt ein paar Eckpunkte, die man betrachten kann und merken, okay, wenn das in mir vorkommt, dann muss ich aufpassen. Über die Jahre hindurch habe ich das halt beobachtet in meinem eigenen Herzen und auch in anderen Menschen. Dass wenn wir dienen, wenn wir glauben eben, dass es besonders gut ist und wir vergleichen uns mit anderen Menschen, das ist ein Problem. Dann merken wir, dass es schlecht ist. Kommt aber auch so vor, wenn ich mein Bestes gebe, aber dann merke ich, dass vielleicht jemand anders nicht mitmacht oder nicht das Beste gibt. Und wie gehe ich jetzt damit um? Wenn ich jetzt in meinem Herzen anfange, diese Person zu kritisieren, über diese Person schlecht zu denken, statt Barmherzigkeit, statt Hilfe leisten, statt irgendwie unter die Arme zu greifen und zu helfen und liebevoll, verständnisvoll anzusprechen, wenn ich da eben anfange zu richten, weil der macht das nicht so gut wie ich. Ui, da haben wir das gleiche Problem, oder? Das ist nicht Demut und Bereitschaft, nur für den Vater zu dienen. Wir führen keine Bücher in unserem Herzen. Schau, das habe ich gut gemacht, das habe ich gut gemacht, das habe ich gut gemacht, das habe ich gut gemacht. Und boah, nein, das kommt nicht vor. Sondern in unseren Herzen, wir tun das und sagen, was für ein Vorrecht. Möge der Herr damit umgehen, so wie er will. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich erwarte nichts. Und das ist echt wirklich schön. Wenn wir was erwarten, wenn wir von Menschen gesehen werden wollen, Jesus sagt uns, dann hast du schon alles bekommen, was du bekommen wirst dafür. Dann gibt es keine weitere ewige Belohnung dafür. Der Vater wird das nicht in seinen Büchern aufschreiben, sozusagen, weil er führt auch Bücher. Das gehört dann nicht zu den Taten, die eben vor dem Herrn gerecht sind, sondern zu den Taten, die egoistisch, ichbezogen und wertlos sind in dieser Welt. So, wenn wir aber tatsächlich, wie Jesus hier sagt, bereit sind, diese kleine Leuchte zu sein am Gang, das durch die Nacht, jeden Nacht leuchtet und sagt, mehr brauche ich auch nicht, ich will einfach meinen Teil tun. Herr, segne du, diene du. Wie reagiert der Vater auf so ein Herz? Und das ist was echt, echt für uns. Es soll uns tatsächlich, wir sollen staunen, dass der Schöpfer mit uns so umgeht. Er merkt in unsere Schwäche, in unsere Unvollkommenheit, dass wir mit unserem eigenen Egoismus kämpfen, aber wir wollen das nicht, wir lehnen das ab, wir tun Buße für unser Stolz und Egoismus und wir wollen nur, dass der Herr Jesus das sieht, nur, dass der Vater das sieht. Vers 4, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Wir tun das nicht für Menschen oder vor den Menschen. Wir tun das für den Herrn. Ein Prediger predigt nicht, um von anderen Menschen jetzt irgendein Lob zu kriegen. Boah, bist du gut. Oder, oh, die Auslegung. Da gibt's niemand, der so gut auslegen kann wie du. Jedes Mal, dass ich sowas höre, das höre ich nicht besonders oft, das ist keine Überraschung, aber jedes Mal, dass ich sowas höre, dann denke ich, oh Mann, die werden nicht lang bleiben. Das, manchmal höre ich das und das ist dann eben, sie suchen was, sie wollen was. Weil echte Demut macht das gar nicht. Und ich und alle anderen, die predigen, die hier vorne stehen, wir wissen, wir sind nicht das Gelbe vom Ei. Wir wissen, es gibt viele Brüder, die viel besser, viel klarer, viel mehr wissen und besser verkündigen können. Darum geht es gar nicht. Es dreht sich einfach darum, dass Herzen durch das Wort Gottes eben berührt werden. Und das siehst du auch, wenn der Zuhörer irgendeine besondere Neuigkeit jedes Mal erwartet oder glaubt, ich muss jetzt irgendwie, mein Wissen muss gekitzelt werden, statt Herr, mach du mein Herz auf und zeig mir meine Sünden, damit ich verändert werden kann. Wenn das nicht unser Ziel ist, wenn wir irgendein theologisches Vortrag oder Neuigkeiten suchen, dann ist unser Herz das Problem, nicht der Verkündiger. Du kannst von dem einfachsten Mensch, der das Wort Gottes deutlich verkündigt, einen Segen bekommen, wenn dein Herz offen ist und nicht stolz ist. Wie reagiert der Vater? Schlicht und einfach Belohnung. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Wann? Kann ich jetzt auch nicht sagen, sagt der Herr auch nicht. Vielleicht ist diese öffentliche Vergeltung in der Ewigkeit. Manche Brüder, die treu waren, haben hier auf dieser Erde überhaupt keine Anerkennung bekommen. Das ist kein Problem, das heißt nicht, Gott hat es vergessen. Was hat der Herr Jesus gesagt, wenn du im Namen sogar eines Apostels jemandem ein Glas Wasser gibst, wirst du deine Belohnung dafür bekommen. Manche denken, oh, ich brauche keine Belohnung. So denke ich gar nicht. Also ich bin einfach froh, dass ich dabei bin im Himmel. Mehr brauche ich nicht. Dann denken wir falsch an Belohnung. Dann betrachten wir Belohnung so wie jemanden, der sagt, ich heirate jetzt diese Frau. Nicht, weil ich sie liebe, sondern weil sie sehr viel Geld hat. Und die Belohnung für mich, indem ich diese Frau heirate, ist, dieses Geld zu bekommen. Dann würdest du sagen, das geht nicht. Ein Autor hat das als Beispiel verwendet. Ich lese es mal vor. Er betrachtet so einen Mensch wie einen Söldner. Du weißt, was ein Söldner ist, oder? Das sind so eben Soldaten, die werden bezahlt, um irgendwo zu kämpfen. Also das ist nicht ein normaler Soldat, der jetzt für eine Nation von einer Nation eingerufen wird und die Nation verteidigt, sondern es ist jemand, der Kampfkünste gelernt hat. Er arbeitet als Soldat und wird irgendwo eingesetzt, um irgendwelche Zwecke zu dienen. Ein Söldner. Gab schon jahrelang, aber das ist nicht wirklich eine Treue, das ist einfach Egoismus. Ich tue das für mich. Ich bin ein Söldner. Und der hat geschrieben, es gibt eine Belohnung, die in keinem natürlichen Zusammenhang mit den Dingen steht, die du tust, um sie zu verdienen und die den Wünschen, die diese Dinge begleiten sollten, völlig fremd ist. Du sollst niemals andere Menschen töten, um Geld zu verdienen, oder? Stell dir vor, ein Soldat, ja, das ist mein Beruf, ich gehe hin, bring die Leute um und krieg mein Geld. Boah, schlimm, oder? Und ja, das ist ein Söldner. Geld ist nicht der natürliche Lohn der Liebe. Macht Sinn. Deshalb nennen wir einen Mann einen Söldner, da hören wir diesen Begriff, der eine Frau um des Geldes willen heiratet. Aber die Ehe ist tatsächlich die richtige Belohnung für einen wirklich Liebenden. Wenn du jemanden liebst und wirklich liebst, dann heiratest du nicht wegen Geld, sondern weil, da wir uns lieben, wollen wir zusammen sein. Und die Belohnung ist, wir sind jetzt zusammen. Das ist eine Belohnung. Wir sind jetzt eins. Wir stehen zueinander. Die Ehe ist die richtige Belohnung für einen wirklichen Liebenden. Und er ist kein Söldner, wenn er sie begehrt. Das ist kein Missbrauch der Liebe. Warum willst du die Belohnung haben, eines Tages verheiratet sein? Damit du gemeinsam mit dieser Person ein Leben führen kannst und gemeinsam den Herrn dienen kannst und eins bist und geben kannst? Ist das jetzt schlecht, diese Belohnung der Liebe zu wollen? Nein. Sehr, sehr gut. Sehr positiv. Die richtige Belohnung werden nicht einfach an die Tätigkeit angehängt, für die sie gegeben werden, sondern sie sind Tätigkeit selbst in ihrer Vollendung. Jesus sagt, glückselig sind die Barmherzigen. Und dann sagt er, es gibt eine Belohnung für Barmherzigkeit. Was ist es? Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ist das in deinem Herzen auch dein Wunsch, Herr? Ich möchte andere Leute dienen und Barmherzigkeit zeigen, weil ich weiß, du wirst mir das zeigen. Ich möchte, dass du mich anlächelst. Ein anderer Autor hat geschrieben, Menschen, die Werke tun, damit sie von den Menschen gesehen werden, erhalten den Beifall der Menschen. Das ist, was Jesus hier sagt. Diejenigen, die Werke zu Gottes Ehre tun, erhalten Gottes Lächeln. Das ist schön, oder? Die erhalten Gottes Lächeln. Die Belohnung für Letztere ist überwältigend und wird es immer sein. Wow. Stell dir vor, eines Tages stehst du vor Jesus. Er weiß alles. Er weiß die schlechte Seite, er weiß die gute Seite. Er hat die Bücher geschrieben. Und er schaut dich an und er sagt, gut getan, mein treuer Knecht. Willst du das nicht hören? Na, ich bin kein Egoist. Gut, dass ich einfach dabei bin. Oh, wirklich. Siehst du, da, wenn man so denkt, dann ist auch ein falscher Scheindemut da vorhanden. Weil eigentlich, wenn wir unser Gegenüber wirklich lieben, dann wollen wir diesen so sehr dienen, dass er gefällig auf unser Leben schaut. Dass er Freude hat damit. Oder? Das ist unser Ziel. Nicht nur das Wenigste geben, sondern alles geben. Und ich glaube, wir werden alle, wenn wir eines Tages dastehen, staunen und sagen, wow, echt? Wow, wirklich, Herr? Du belohnst mich? Ich habe versucht, in meiner Schwachheit dir alles zu geben, aber so oft bin ich auf mein Gesicht gefallen. Und trotzdem war da doch was Brauchbares dabei. Das war doch mein Wunsch, ja? Das war doch mein Ziel. Und wow, du sollst die Ehre bekommen. Du bist der Gnädige. Aber das ist eine ganz andere Haltung, als einer, der denkt, das interessiert mich nicht. Ich bin halt dabei und mehr brauche ich nicht. Die letztendliche Entscheidung, tatsächlich, die letztendliche Entscheidung ist immer zwischen Selbstgefälligkeit und Gottgefälligkeit. Das ist die letztendliche Entscheidung in allen Lebenssituationen. Selbstgefälligkeit oder Gottgefälligkeit. Wem diene ich? Wem folge ich nach? Der biblische Weg ist ein Weg des Kreuzes. Und dieses Kreuz ist mit Liebe verbunden für Gott und für unseren Nächsten und es befreit uns von unser Ich. Von unserem falschen Weg. Dienst du, um etwas zu bekommen oder weil du ohne Erwartung einer Gegenleistung von Gott einfach zurückgeben willst? Und du sagst, Herr, ich tue das, weil ich dich lieb habe. Und ich brauche nichts zurück. Und das ist wie ein irdischer Vater. Ein Vater, der seine Kinder lieb hat, hat große Freude daran, seine Kinder zu belohnen. Ich liebe das. Manchmal sogar, als meine Kinder viel, viel jünger waren, war ich frustriert mit ihren Aufführen, so wie ich mich aufgeführt habe als Kind. Also nichts Neues, nichts anderes, sie haben es von mir wahrscheinlich her. Und habe ich dann meine Kinder gesagt, würdest du dich bitte so benehmen, damit ich dich belohnen kann? Oder? Ich würde viel lieber belohnen, nicht? Ich will jetzt nicht korrigieren, aber kannst du dich nicht so benehmen, damit ich dich belohnen kann? Ich habe Freude daran. So ist dein himmlischer Vater auch. Du hast nichts verloren, wenn du alles für ihn aufgibst. Unser Aufruf ist einfach. Was für eine Belohnung suchst du? Von Vater? Von Menschen? Was ist dein höchstes Gut, dein höchstes Ziel im Leben? Jesus sagt, tu, was du tust im Verborgenen vor Gott, und Gott wird dir dafür belohnen. Und wenn du das glaubst und davon überzeugt bist, bist du auf dem richtigen Weg, wenn es um deine guten Werke geht, deine Almosen. Wenn du Dinge, gute Dinge tust, damit andere Leute das sehen, das ist deine Motivation, dein Beweggrund. Sie werden das zwangsläufig wahrscheinlich sehen, so oder so. Aber wenn das in deinem Herzen ist, das ist deine Motivation, dann haben wir ein Problem. Dann kriegst du gar nichts mehr. Das war's dann. Siehst du, das ist eine Herzenseinstellung. Und dann kommst du tatsächlich zu dieser Frage, wer steht im Mittelpunkt, Menschen oder Gott? Und das bringt uns dann wieder zu dieser Frage, willst du Jesus nachfolgen, wirklich? Dann musst du von Neuem geboren werden. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Völlige Veränderung in deinem Herzen. Und spannenderweise, dann ziehst du kein Korsett an oder keine Einengung, sondern du wirst tatsächlich befreit. Mit einer echten Freiheit, die nichts mit gar nichts anderes zu vergleichen ist. Liebe Geschwister, wir wollen gemeinsam den Herrn dienen durch unsere Almosen und gute Werke für den Herrn, ihm zur Ehre. Mit großer Freude in unserem Herzen.